Mitunter stoßen wir in der Bibel auf Texte, die wir lieber überblättern. Eine frohe Botschaft ist etwas anderes. Für heute ist ein solcher Text in die Predigttextordnung aufgenommen worden, aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 18, die Verse 1 bis 4, 19 bis 24 und 30 bis 32. Ich lese uns den Text. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr? Und nicht viel mehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott, der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Ja, vom Essen saurer Trauben, so sehr sie einen Menschen auch erfrischen mögen, kann man einen Belag auf den Zähnen bekommen. Was aber, wenn man diesen Belag bekommt, ohne dass man saure Trauben gegessen hat? Es ist ja ein Sprichwort, das dann verwendet wird, wenn jemand die Folgen zu tragen hat für etwas, was er nicht verursacht hat. Eine nach Babylon verbannte Gruppe empfindet Gott genau aus jenem Grund als ungerecht. Wir müssen die Suppe auslöffeln, die uns unsere Väter eingebrockt haben. Und so bäumt sich immer wieder eine Generation gegen die vorhergehende auf. Unser Schicksal ist durch die Generation der Väter verursacht und wir kommen da nicht raus. Das sagten die 68er und wiesen auf die Tat- und Unterlassungssünden ihrer Väter vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg hin, in die sie sich mit hinein verwoben empfanden. Das sagen die Nachwachsenden hinsichtlich der Staatsverschuldung anlässlich unverschämter Gehälter und anderer großzügig verteilter Honorare und Leistungen aus dem Steuersäckel, die noch zukünftige Generationen zurückzahlen müssen. Und das sagen jene Heranwachsende, die durch den derzeitigen Verbrauch aller Ressourcen der Schöpfung vom Kuchen des Lebens nicht mehr so viel erwarten. Die jüngere Generation will Chancengleichheit. Und sie sieht, dass ihr eine Freiheit vorenthalten wird. Diese Freiheit will sie zurück oder überhaupt erst einmal haben. Aber so einfach ist das nicht. Die Last liegt auf allen, aber eben auch auf denen, die sie nicht verursacht haben. Und da sind sie, da sind wir alle ohnmächtig. Hesekiel versucht, die junge Generation zu verstehen. Er geht auf ihre Gedanken ein. Er gibt im Auftrag Gottes eine Antwort, die sich von dem, was frühere Boten Gottes sagten, unterscheidet. Ein Sohn soll die Schuld seines Vaters nicht mittragen und ein Vater nicht die Schuld des Sohnes. Ein jeder, der Sünde tut, soll sterben. Wahrscheinlich hätte es uns genügt, wenn der Vers anders zu Ende gegangen wäre, vielleicht so: Jeder, der Sünde tut, trägt auch die Konsequenzen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, den Text umzuschreiben. Dieses Wort reißt jedenfalls die Schuldkette, die die Generationen miteinander verbindet, auseinander. Hesekiel stellt die Verantwortlichkeit jedes einzelnen Menschen heraus. Die Gottlosigkeit von Vater und Mutter werden Sohn und Tochter nicht angerechnet. Jeder Mensch steht unmittelbar selbst vor Gott. Dann gilt allerdings auch das andere. Die Frömmigkeit von Vater und Mutter wird den Kindern dann auch nicht zugerechnet. Niemand wird bei Gott protegiert, weil seine Eltern gut bekannt sind. In unserem Fall, jeder muss seine Entscheidung für Gott selbst treffen. Man kommt nicht mit der Familienkarte in den Himmel. Vor Gott muss jeder ein Einzelner werden, sagt Søren Kierkegaard. Vor Gott muss jeder ein Einzelner werden. Gott hat nur Kinder, keine Enkel. In einem Lied heißt es: Nicht der Vater, nicht die Mutter, sondern ich, o Gott, kommen muss ich heute zu dir. Der Prophet sagt noch mehr. Viele seiner Leidensgenossen haben sich den Weg selbst gewählt und sie tragen an einer Last, die sie auch selbst verschuldet haben. Denken wir an das Gleichnis von dem Ausreißer in Lukas 15, der bei den Schweinen gelandet ist, gern ihr Futter gegessen hätte, aber man ließ ihn nicht. Das ist eine für heute empfohlene Lesung. Wer nachlesen will, findet sie dann auch im Losungsbuch. Den Schaden, den wir uns selbst zugefügt haben, der ist mitunter größer als der, den uns andere oder den uns die Umstände zugefügt haben. Aber die Botschaft ist voller Erbarmen. Bekehrt sich doch der Gottlose von allen seinen Sünden, die er begangen hat, dann soll ihm keine der Sünden angerechnet werden. Das bedeutet Vergebung. Das Leben kann im wesentlichen Ding noch einmal beginnen. Im Blick auf die Vergangenheit ist dann alles geordnet und vergeben, und im Blick auf die Zukunft stehen uns bei Gott alle Möglichkeiten offen. Bei Hesekiel fehlt noch etwas für Christen sehr Entscheidendes, nämlich die Erlösung, die wir von Jesus Christus am Kreuz her erwarten, die er uns erworben hat. Dieser Quantensprung fehlt. Bei Hesekiel geht es um die fromme Leistung der Sühne. Aber wir lesen auch das Alte Testament von Christus her und hören auch hier die Botschaft von der völligen Tilgung der Schuld und ergänzen dann gedanklich durch das Blut Jesu. So gibt es für uns die Vergebung und den neuen Anfang. Wenn wir zusammenfassen, was der Prophet in der Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen zu sagen hat, dann dürfen wir sagen: Gott lässt für jeden Menschen die Tür offen stehen, bis zuletzt. Er gibt keinen auf. Wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus, dem schlägt er die Tür nicht zu. In der Folge können und sollen wir aufhören, uns dann gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Nicht zwischen den Generationen und nicht, wo wir uns sonst vielleicht in anderen Gruppen unterscheiden oder unterschieden sehen. Vor Gottes Angesicht hat jeder es nur mit seiner eigenen Sünde zu tun. Wenn wir wirklich Gott begegnen, bleibt uns der Hinweis auf die Verfehlung der anderen im Hals stecken. Dann können wir das eigentlich gar nicht zu Ende sprechen oder auch nur denken. Dann kann sich jede Generation und jeder Einzelne nur selbst an die Brust schlagen und sagen: Gott sei mir, Sünder, gnädig. Die Antwort des Hesekiel war keine Antwort für alle Zeiten. Diesen Anspruch erhebt Hesekiel auch nicht. Es war eine Antwort für diese besondere Stunde, zugeschnitten auf die Menschen, die den Eindruck hatten, auslöffeln zu müssen, was ihnen andere eingebrockt haben. Aber sie werden zugleich auf ihre eigene Position vor Gott hingewiesen und auf sein Erbarmen. Seine Botschaft ist kein gültiger Grundsatz für alle Zeiten. Was nützt denn ein Grundsatz, mit dem der Einzelne nichts anfangen kann? Der Prophet ist offenbar kein Grundsatztheologe, kein Dogmatiker, sondern er ist ein Seelsorger. War mit seinem Wort damals das äußere Schicksal verändert? Im Fall von Hesekiel die Zeit der Verbannung, des Exils, der Kriegsgefangenschaft? Nein. Äußerlich war alles wie vorher. Sie blieben rechtlose Menschen. So wie jene, die sich heute durch Bevorteilte benachteiligt sehen. Aber sie hatten ein neues Verständnis zu Gott und damit eine neue Kraft, auf Gottes Verheißung zu warten. Ihre Lage war nicht mehr sinnlos, nicht mehr aussichtslos. Sie konnten warten auf die Stunde der Freiheit, die eine Stunde Gottes sein würde. Ist das nichts? Wenn wir im Frieden mit Gott sind, dann mag uns ein Wort aus dem Propheten Jesaja trösten. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die von Gott geschenkte Freiheit gibt uns eine Perspektive, auch in allen Fragen, die wir als ungerecht erfahren. Die Erfahrung mit Gott helfen uns, was unser Leben betrifft, weiterzudenken, nach vorne zu denken. In einem Kalenderblatt, von das Wort heute, wie heißt das? Wort für heute. Von 2001 las ich eine kleine Andacht von Hans-Dieter Becker aus Eversbach. Die fängt so an. In dem Bühnenstück von Karl Zuckmayer, der Hauptmann von Köpenick, gibt es folgende sehr beeindruckende Szene. Der aus der Haft entlassene Schuster Wilhelm Vogt findet bei seinem Schwager Unterschlupf. Die beiden Männer unterhalten sich über Gott und die Welt und über ihr Leben. Aus Wilhelm Vogt bricht es heraus. Und denn stehst du vor Gott, dem Vater, und der fragt dir ins Gesicht, was hast du gemacht mit deinem Leben? Also ist Berliner, ja, der kommt aus Köpenick. Und da muss ich sagen, Fußmatten habe ich geflochten im Gefängnis. Aber Gott sagt dir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Um diese Frage gestellt zu bekommen, muss man nicht im Gefängnis sein oder gewesen sein. Und Gott fragt nicht nur im Alten Testament Israel, sondern durch seine Worte der Bibel auch heute uns. Warum gehst du heute nicht meinen guten Weg mit mir? Ich gehe mit dir. Was ist mit manchen blauen Flecken, die du dir zugezogen hast? Ist doch eine berechtigte Frage. Wenn es uns betrifft, sagt Gott uns, kehre gegebenenfalls um. Gott hat kein Interesse daran, das sagt dieser alttestamentliche Text, einen Menschen untergehen zu sehen, sondern er wünscht allen Menschen und jedem von uns das Leben. Amen.